Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Schon eine ganze Weile erkunden wir gemeinsam das dritte Buch Mose, das man wohl ohne weiteres als Handbuch für den Priesterdienst bezeichnen kann. Voraussetzung für die Einführung des Priesterdienstes im Volk Israel war der Bau eines transportablen Zeltheiligtums vor etwa 3.500 Jahren. Gott höchstpersönlich gab dazu die entsprechenden Anweisungen. Durch die Verwendung edler Materialien wurde dieses Zeltheiligtum zu einem würdigen Vorgänger des Jerusalemer Tempels. Der Vorteil? Wenn das Volk Israel seine Wüstenwanderung fortsetzen wollte, konnte das Zelt in viele Einzelteile zerlegt und mitgenommen werden. Je nach Bibelübersetzung wird das prachtvoll ausgestattete Zelt auch als Zelt der Begegnung oder als Stiftshütte bezeichnet. Der Begriff Stiftshütte in der Lutherbibel rührt daher, dass Gott dem Volk Israel angekündigt hatte, mit ihm einen Bund zu schließen. Oder, wie es in den älteren Ausgaben der Lutherbibel heißt, einen Bund zu stiften. Und die Bezeichnung Zelt der Begegnung geht auf Gottes Ankündigung zurück, da selbst, also an oder in diesem heiligen Zelt, will ich den Israeliten begegnen. Da ich in dieser Sendereihe in aller Regel die Bibeltexte nach der Lutherbibel zitiere, ist hier also meistens von der Stiftshütte die Rede. Nachdem sie fertiggestellt worden war, wurden Aaron und seine Söhne in einer feierlichen Zeremonie zu Priestern geweiht. Ihre Aufgabe sollte künftig darin bestehen, an der Stiftshütte regelmäßig Opfer darzubringen und die Stiftshütte gewissermaßen zu einem Gemeindezentrum zu machen. Hier sollte das geistliche Leben der israelitischen Gemeinde seinen Mittelpunkt finden. In der vorigen Sendung aus der Reihe Durch die Bibel haben wir aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 8, die ersten 12 Verse in Augenschein genommen. Jetzt geht es gleich weiter ab Vers 13. Es muss ein sehr feierlicher Augenblick gewesen sein. Die ganze israelitische Gemeinde hatte sich an der Stiftshütte versammelt, um dabei zu sein, wie Moses Bruder Aaron zum Hohenpriester und Aarons Söhne zu Priestern geweiht wurden. Sie waren die erste Priestergeneration, die an der Stiftshütte, die erst kurz zuvor fertiggestellt worden war, ihren Dienst aufnahm. In einer feierlichen Zeremonie wurde zuerst Aaron mit den besonderen Gewändern des Hohenpriesters eingekleidet. Dann kamen seine 4 Söhne an die Reihe. Im dritten Mosebuch Kapitel 8 wird in Vers 13 berichtet, und Mose brachte herzu Aarons Söhne und zog ihnen das leinene Gewand an und gürtete sie mit dem Gürtel und setzte ihnen hohe Mützen auf, wie ihm der Herr geboten hatte. In dem ganzen Kapitel wird immer wieder betont, dass sich Mose ganz genau nach Gottes Weisungen richtete. An diese Weisungen sollten sich auch nachfolgende Priestergenerationen halten. Im Gegensatz zum Hohenpriester waren die einfachen Priester eher schlicht gekleidet. Wie ich schon in der vorigen Sendung sagte, galten ihre weißen Leinengewänder allgemein als Symbol für Gerechtigkeit. Wobei die Gerechtigkeit gemeint ist, die nicht aus dem eigenen gerechten Handeln resultiert, sondern die jemand von Gott verliehen bekommt. Menschen, die an Jesus Christus glauben, können deshalb mit Fug und Recht behaupten, dass sie mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet sind. Nach der feierlichen Einkleidung des Hohenpriesters und der einfachen Priester wurde ein Opfer dargebracht, und zwar ein Sündopfer. Wenn Sie sich erinnern, ein Sündopfer bezog sich nicht auf konkrete einzelne Sünden, die ein Mensch begangen hatte, sondern auf seine sündige Wesensart. In Vers 14 wird berichtet, und er, Mose, ließ herzuführen den Stier zum Sündopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf seinen Kopf. Der Stier war das Sündopfer für den Hohenpriester, also für Aaron, aber seine 4 Söhne konnten es wohl auch als ihr Opfer mit in Anspruch nehmen. Ihre Sünden wurden in sinnbildlicher Weise auf das Opfertier übertragen. Und dann erlebten sie anschließend mit, wie dieses Tier in den Tod geschickt wurde. Man bekommt fast den Eindruck, als ob Gott es ihnen unauslöschlich in ihre Seelen und in ihre Herzen schreiben wollte, dass sie Sünder sind, obwohl sie als Priester im Dienst für Gott standen. An vielen Stellen in der Bibel ist von gottesfürchtigen Menschen die Rede, denen völlig klar ist, dass sie trotz ihrer engen Beziehung zu Gott Sünder sind. So betet David in Psalm 40, denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann sie nicht überblicken. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Wenn Menschen sich eingestehen, dass sie Sünder sind, dann kann Gott etwas dagegen tun. Jesus sagt in Lukas 5, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Wer nicht erkennt oder nicht erkennen will, dass er wegen seiner Sünden einen Arzt braucht, der wird sich auch gar nicht erst auf die Suche nach einem Arzt machen. David ist in dieser Hinsicht wohltuend ehrlich. So bekennt er in Psalm 38, »Meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden.« Wenn Sie oder ich spüren, dass wir eine Last mit uns herumschleppen, die uns eigentlich zu schwer ist, die im wahrsten Sinne des Wortes unser Leben belastet und uns niederdrückt, dann sollten wir uns nicht davor scheuen, diese Last bei Jesus abzuladen. Auch wenn es sich um eine selbstverschuldete Sündenlast handelt. Schließlich hat Jesus ausdrücklich gesagt, »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Jesus will uns zur Ruhe kommen lassen. Er will unsere Last tragen. Es wäre wirklich töricht, ihm gegenüber so zu tun, als ob alles in bester Ordnung wäre. Zurück zu unserem Bibeltext im 3. Mosebuch, Kapitel 8. Ich lese weiter ab Vers 15. Und Mose schlachtete ihn, gemeint ist der Stier, und nahm das Blut und tat es mit seinem Finger ringsum auf die Hörner des Altars und entsündigte den Altar und goss das Blut an den Fuß des Altars und weihte ihn, indem er ihn entsühnte. Und er nahm alles Fett am Eingeweide, den Lappen an der Leber und die beiden Nieren mit dem Fett daran und ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar. Aber den Stier mit seinem Fell, dem Fleisch und dem Mist verbrannte er mit Feuer draußen vor dem Lager, wie ihm der Herr geboten hatte. Dieses Ritual muss jedem ziemlich sinnlos erscheinen, der die geistliche Bedeutung nicht versteht. Der Vorgang ist derselbe wie beim gewöhnlichen Sündopfer, aber diesmal wird das Blut nicht auf die Hörner des Räucheraltars, sondern auf die Hörner des Brandopferaltars gestrichen. Sogar der Altar, der für die blutigen Opfer dient, muss also mit Blut geheiligt werden. Ich denke, damit sollte deutlich gemacht werden, dass die Kultgegenstände im Vorhof der Stiftshütte, insbesondere der Brandopferaltar, an sich nichts ausrichten können. Erst das Blut, das vergossen wird, gibt diesem Gegenstand im Vorhof der Stiftshütte seine besondere Bedeutung. Das gilt auch für das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Schon früh wurde dieses Holzkreuz zu einem Gegenstand, den man verehrte und dem man besondere Kräfte zuschrieb. Obwohl keiner weiß, was mit diesem Holzkreuz in Wirklichkeit geschehen ist, tauchten später immer mehr Holzsplitter auf, die verehrt wurden, weil sie angeblich vom Kreuz Jesu stammten. Im 16. Jahrhundert spottete der Reformator Johannes Calvin sogar, all die angeblichen Kreuzesplitter würden zusammen eine ganze Schiffsladung voll ergeben. Nun, ich kann es nur allzu gut verstehen, dass sich Menschen nach etwas sehnen, was man anfassen und in die Tasche stecken kann, zur Vergewisserung des eigenen Glaubens. Aber der wahre Wert des Kreuzes liegt allein darin begründet, dass der Sohn Gottes an diesem Kreuz sein Blut vergossen hat. Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde dort für uns zur Sünde gemacht, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Und wozu das Ganze? Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Aus unserem Bibeltext im dritten Buch Mose lese ich nun die Verse 18 bis 21. Nach dem Darbringen eines Stieres als Sündopfer wird ein weiteres Opfer dargebracht. Es wird berichtet, und er, Mose, brachte herzu den einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf seinen Kopf. Und Mose schlachtete ihn und sprengte das Blut ringsum an den Altar, zerlegte den Widder in seine Stücke und verbrannte den Kopf, die Stücke und das Fett und wusch die Eingeweide und Schenkel mit Wasser und ließ dann den ganzen Widder in Rauch aufgehen auf dem Altar. Das war ein Brandopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn, wie ihm der Herr geboten hatte. Bei der feierlichen Priesterweihe wurde also nach dem Sündopfer ein Brandopfer dargebracht. Wie ich vorhin schon sagte, weist das Sündopfer den Menschen darauf hin, dass er von Geburt an ein Sünder ist und dass ihn seine menschliche Wesensart immer wieder dazu bringen wird, zu sündigen. Das Brandopfer dagegen weist darauf hin, wie Gott letztendlich mit der Sünde des Menschen umgeht. Das Tier, das für das Brandopfer geschlachtet wurde, wurde vollständig verbrannt, bis nichts mehr davon übrig war. Mit dem Tier, auf das vorher durch Handauflegung die Sünde übertragen wurde, verschwand somit auch die Sünde. Natürlich war das nur ein symbolischer Vorgang, der sich aber den Menschen damals gewiss einprägte. Auf der Suche nach einer Entsprechung für das Brandopfer im Neuen Testament fällt mir nur die Hingabebereitschaft Jesu ein. Er war bereit, sein Leben zu geben, um das Sündenproblem aus der Welt zu schaffen. So wie in alttestamentlicher Zeit das Opfertier anstelle des Sünders sterben musste, so ist Jesus stellvertretend für Sie und mich gestorben. Aus dem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 8, lese ich nun die Verse 22 bis 24. Er, Mose, brachte auch herzu den anderen Widder zum Einsetzungsopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf seinen Kopf. Und Mose schlachtete ihn und nahm von seinem Blut und tat es Aaron auf sein rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und er brachte herzu Aarons Söhne und tat von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes und sprengte das Blut ringsum an den Altar. Das Einsetzungsopfer, wie es hier genannt wird, war eigentlich ein Schuldopfer. Das mit Blut bestrichene Ohr versinnbildlicht das Ohr, das auf die Stimme Gottes hört bzw. hören sollte. Denn der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, heißt es im ersten Korintherbrief. Und die mit Blut bestrichene Hand macht deutlich, dass auch sie für Gott in den Dienst gestellt werden sollte. Es war einfach undenkbar, mit dieser Hand für Gott tätig zu werden, wenn sie nicht dem Herrn geweiht war. Und der mit Blut bestrichene Fuß steht für den Wandel des Menschen. Wenn wir sagen, dass jemand gestrauchelt ist, wird sehr schön deutlich, dass sich das Stolpern sowohl auf die eigenen Füße als auch auf den Lebenswandel beziehen kann. Also auch der Fuß des Priesters und damit sein Wandel wurde Gott geweiht. Ich lese nun weiter ab Vers 25. Und Mose nahm das Fett und den Fettschwanz und alles Fett am Eingeweide und den Lappen an der Leber, die beiden Nieren mit dem Fett daran und die rechte Keule. Dazu nahm er von dem Korb mit dem ungesäuerten Brot, der vor dem Herrn stand, einen ungesäuerten Kuchen und einen Brotkuchen mit Öl und einen Fladen und legte es auf das Fett und auf die rechte Keule. Und er legte das alles auf die Hände Aarons und seiner Söhne und schwang es als Schwingopfer vor dem Herrn und nahm alles wieder von ihren Händen und ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar, oben auf dem Brandopfer. Das war ein Einsetzungsopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Und Mose nahm die Brust und schwang sie als ein Schwingopfer vor dem Herrn, die erhielt Mose als seinen Anteil an dem Widder des Einsetzungsopfers, wie ihm der Herr geboten hatte. Warum bestimmte Opfer geschwungen oder hin und her geschwenkt wurden, ist bis heute nicht wirklich geklärt. Dagegen scheint einigermaßen sicher zu sein, dass die Opfergabe dabei nur symbolisch an Gott übergeben wurde. Das heißt, man zeigte sie Gott und brachte damit zum Ausdruck, eigentlich gehört dir diese Opfergabe. Doch zumindest das Brustfleisch des Widders, so heißt es in Vers 29, erhielt Mose als seinen Anteil an dem Widder des Einsetzungsopfers. Wichtig scheint mir auch, dass zu diesem Zeitpunkt immer noch Mose die Funktion eines Priesters innehat. Denn Aaron und seine Söhne waren es ja noch nicht wirklich. Sie wurden ja gerade erst zu Priestern geweiht. Aber durch das Schwingopfer wurden sie bereits aktiv in das Geschehen mit einbezogen und brachten damit zum Ausdruck, dass sie bereit sind, das Priesteramt zu übernehmen. Ich lese weiter ab Vers 30. Und Mose nahm von dem Salböl und dem Blut auf dem Altar und sprengte es auf Aaron und seine Kleider, auf seine Söhne und ihre Kleider. So weihte er Aaron und seine Kleider, seine Söhne und ihre Kleider. Und Mose sprach zu Aaron und seinen Söhnen, kocht das Fleisch vor der Tür der Stiftshütte und esst es daselbst, dazu auch das Brot im Korbe des Einsetzungsopfers, wie mir geboten ist, dass es Aaron und seine Söhne essen sollen. Was aber übrig bleibt vom Fleisch und Brot, das sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und ihr sollt 7 Tage lang nicht weggehen von der Tür der Stiftshütte, bis die Tage eures Einsetzungsopfers um sind, denn 7 Tage sollen eure Hände gefüllt werden. Wie es am heutigen Tage geschehen ist, so hat der Herr geboten, auch fernerhin zu tun, auf dass ihr entsühnt werdet. Und ihr sollt vor der Tür der Stiftshütte Tag und Nacht bleiben, 7 Tage lang, und sollt nach dem Gebot des Herrn tun, dass ihr nicht sterbt. Denn so ist es mir geboten. Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. Soweit die Verse 30 bis 36. Wenn Sie die vorangegangenen Folgen dieser Sendereihe gehört oder in schriftlicher Form nachgelesen haben, werden Sie vermutlich gerade eben festgestellt haben, dass sich bestimmte Vorgehensweisen bei verschiedenen Gelegenheiten wiederholen. Blut wird versprengt, als Erinnerung daran, dass ein Lebewesen sterben musste, weil die Sünde eines Menschen auf dieses Lebewesen übertragen wurde. Dieses Geschehen weist auf Jesus Christus hin, der später ebenfalls stellvertretend für die Menschen gestorben ist. Allerdings war er ein vollkommenes Opfer, das keine weiteren Opfer notwendig machte. Und das Salböl in den gerade vorgelesenen Versen erinnert natürlich wieder an den Heiligen Geist, den Christen empfangen und der sich in ihrem Leben bemerkbar machen soll. Im Anschluss an die feierliche Einsetzung der Priester sollten sie im Vorhof der Stiftshütte aus dem Fleisch des zweiten Widders eine Mahlzeit zubereiten und sie dort zu sich nehmen. Dann folgten 7 Tage der Heiligung und der Besinnung. Während dieser Zeit mussten die frisch gebackenen Priester bei der Stiftshütte bleiben. Das erinnert mich nun wieder an Jesus Christus, der an mehreren Stellen des Neuen Testaments als der wahre Hohepriester bezeichnet wird und der an der himmlischen Stiftshütte Dienst tut. Im Hebräerbrief heißt es über ihn, er ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Und dort ist er jederzeit anzutreffen. Egal, ob ich nachts um 2 Uhr aufwache und mit ihm sprechen möchte oder ob ich mich an einem wirklich gottlosen Ort befinde. Jesus, der wahre Hohepriester, ist immer im Dienst und für mich ansprechbar. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. In den letzten 3 Versen des 3. Mosebuches Kapitel 8 wird 3-mal ausgedrückt, dass alles rund um die Amtseinführung der Priester genau so gehandhabt wurde, wie Gott es befohlen hatte. In Kapitel 10 wird es zu einem sehr ernsten Zwischenfall kommen, der seinen Grund darin hat, dass Gottes Anweisungen nicht beachtet wurden. Doch jetzt erreichen wir erst einmal das 9. Kapitel. Es berichtet darüber, wie Aaron und seine Söhne ihr erstes Opfer darbringen und wie der tägliche Dienst der Priester aussieht. In den Versen 1 und 2 ist zu lesen: Und am achten Tage rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten in Israel und sprach zu Aaron: Nimm dir einen jungen Stier zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer, beide ohne Fehler, und bringe sie vor den Herrn. Die 7 Tage der Heiligung und Besinnung, die Aaron und seine Söhne bei der Stiftshütte zubringen mussten, waren also vorbei. Nun, am 8. Tag, sollte Aaron seinen Dienst als Hoherpriester antreten und zunächst ein Opfer für sich selbst darbringen. Denn im Unterschied zu Jesus, dem wahren Hohenpriester, war Aaron ein sündiger Mensch. Über Jesus dagegen heißt es im Hebräerbrief: Er hat es nicht nötig, wie jene Hohenpriester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volks. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte. Zurück zum 3. Mosebuch, Kapitel 9. Mose hat also Aaron und dessen Söhne zu sich gerufen und ihnen mitgeteilt, sie sollten einen jungen Stier als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer darbringen. Des Weiteren sagt Mose zu Aaron, weiter ab Vers 3, und rede mit den Israeliten und sprich: Nehmt einen Ziegenbock zum Sündopfer und ein Kalb und ein Schaf, beide ein Jahr alt und ohne Fehler, zum Brandopfer. Und einen Stier und einen Widder zum Dankopfer, dass wir sie vor dem Herrn opfern, und ein Speisopfer mit Öl vermengt. Denn heute wird euch der Herr erscheinen. Wenn Sie sich an die 5 Opferarten erinnern, die ganz am Anfang des 3. Mosebuches vorgestellt wurden, dann stellen Sie jetzt also fest: Aaron sollte dem Volk befehlen, Gott alle diese Opfer darzubringen, mit Ausnahme des Schuldopfers. Am Anfang des Opferdienstes an der Stiftshütte war das vermutlich noch nicht notwendig, weil die Israeliten ja noch gar nicht richtig Zeit gehabt hatten, Gottes Gesetz zu übertreten. Weiter ab Vers 5. Und sie brachten, was Mose geboten hatte, vor die Tür der Stiftshütte. Und es trat herzu die ganze Gemeinde und stellte sich auf vor dem Herrn. Da sprach Mose: Das ist's, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt, auf dass euch des Herrn Herrlichkeit erscheine. Und Mose sprach zu Aaron: Tritt zum Altar und bringe da dein Sündopfer und dein Brandopfer und entsühne dich und dein Haus. Danach bringe da die Opfergabe des Volks und entsühne es auch, wie der Herr geboten hat. Und Aaron trat zum Altar und schlachtete den jungen Stier als sein Sündopfer. Und seine Söhne brachten das Blut zu ihm, und er tauchte mit seinem Finger ins Blut und tat es auf die Hörner des Altars und goss das Blut an den Fuß des Altars. Aber das Fett und die Nieren und den Lappen an der Leber vom Sündopfer ließ er in Rauch aufgehen auf dem Altar, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und das Fleisch und das Fell verbrannte er mit Feuer draußen vor dem Lager. Soweit die Verse 5 bis 11. Auch das Darbringen der restlichen Opfer wird ganz genau beschrieben. Wohl auch, um zu zeigen, dass alles so geschah, wie Gott es vorgesehen hatte. Schlussendlich wurde die feierliche Opferzeremonie beendet, und sowohl die Priester wie auch die übrigen Israeliten konnten sich sicher sein, dass sie vor Gott Gnade gefunden hatten. Denn das hat er ihnen ja im Zusammenhang mit den Opfervorschriften zugesagt. Ihre Sünden sollten ihnen vergeben werden. Ich springe jetzt zu Vers 22. Dort wird nun berichtet: Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie und stieg herab, nachdem er das Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer dargebracht hatte. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte. Und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn allem Volk. Und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da alles Volk das sah, frohlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Der Segen folgt also, nachdem das Sündopfer, das Brandopfer und das Dankopfer dargebracht worden waren. Danach zogen sich Mose und Aaron in die Stiftshütte zurück. Als sie wieder herauskamen, das war vermutlich zur Zeit des Abendopfers, segneten sie das Volk, und dann erschien die Herrlichkeit des Herrn. Für die Israeliten war das die Bestätigung, dass Gott sich zu ihnen bekannte und tatsächlich ihr Gott sein wollte. Deshalb brachen die Israeliten in Jubel aus, sie lobten Gott und warfen sich anbetend zu Boden. Christen haben ebenfalls allen Grund, fröhlich zu sein, und zwar einen doppelten Grund. Denn in Jesus Christus haben sie nicht nur einen himmlischen Hohenpriester, der sie vor Gott vertritt, sondern Jesus hat sich auch selbst als Opfer dahin gegeben, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Im Hebräerbrief Kapitel 9 wird gesagt, darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Erinnern Sie sich noch an den letzten Satz von Kapitel 8? Er lautete, und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. Doch schon bald wendet sich das Blatt. In Kapitel 10, das im Mittelpunkt der nächsten Sendung steht, kommt es zu einem schweren Zwischenfall, weil sich zwei der Söhne Aarons nicht an Gottes Anweisungen halten. Ich hoffe, Sie schalten durch die Bibel dann wieder ein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.